Ich bin ja jetzt, wohne jetzt länger nicht mehr in Berlin und immer wieder, wenn ich zurückkomme, denke ich mir, ah, jetzt ist wieder irgendwie ein Eck, wo eine alte, entzückende Konditorei, die ist jetzt auch weg.
Matratzenshop.
Das ist die eine Sache, das ist, wenn es bergab geht. Und wenn es bergauf geht, ist eine Brotmanufaktur drin. Aber es gibt schon auch Läden, wo man reingeht und sagt, was ist das, ein Showroom für Brote? Wir haben in Ottensen einen Laden, der hat wirklich ein tolles Brot, aber wo ich mir denke, man geht rein und muss einfach sich erstmal in den Dreck werfen und sagen, eigentlich bin ich unwürdig, aber ich würde für sehr viel teuer Geld gerne ein Stück von diesem Leib da kaufen.
Radio 1. Hörbar Brust.
Jede Woche habe ich eine interessante Person mir gegenüber sitzen, die sich die Mühe gemacht hat, 8 Songs aus ihrem Leben rauszusuchen. Das ist manchmal ganz schön schwierig. Wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Ein ursprünglich fürs Fernsehen gedrehter Kinofilm mit dem ungewöhnlichen Titel Der Dampfnudelblues begründete 2013 die erfolgreiche und vor allem beliebte Eberhofer-Reihe, deren Hauptdarsteller man schon aus dem Tatort kannte. Sebastian Betzel spielte in 20 Episoden im Team mit Eva Mattes. Der Herr Betzel kam als jüngerer von 2 Söhnen in Garmisch-Partenkirchen zur Welt. Und auch wenn der Wunsch, Schauspieler zu werden, recht früh, recht präsent erschien, dauerte es ein wenig, bis sich die nötige Ernsthaftigkeit einstellte. Als es dann mit der Aufnahmeprüfung endlich klappte, hielt ihn nichts mehr auf. Am Münchner Residenztheater ging's los. Große und kleine Produktionen folgten, die eben schon erwähnten Dauerbrenner natürlich und dann auch immer wieder Projekte, die sicherlich auch für die Seele wichtig sind. Wie kürzlich der Zweiteiler Sturm kommt auf über die Gefahren eines erstarkenden Nationalsozialismus. Wie konnten eigentlich über 20 Jahre hörbar vergehen, ohne dass Sebastian Betzel auch nur ein einziges Mal hier zu Gast war?
Diese Frage gebe ich sofort weiter an Sebastian Betzel mit geöffnetem Mikrofon. Herzlich willkommen.
Hallo. Ja, das frage ich mich auch.
Ja, ich dachte auch immer, Mensch, du bist ja auch angefragt worden und ach, der kann wahrscheinlich nicht, weil er gerade beim Skilaufen ist, weil er gerade durch die Berge läuft, weil er gerade, aber du lebst ja in Hamburg schon so lange.
Ich lebe in Hamburg und ich war auch, wie ich in Garmisch gelebt habe, bin gerne mal Skifahren gegangen, aber ich war nicht so der Bergläufer und dauer draußen seiende.
Aha, aus der Distanz dann oder jetzt mit dem Abstand schon eher?
Ja, ich bin gerne in der Natur, aber ich lebe gerne in einer Großstadt. Und das tue ich ja jetzt auch schon länger, als dass ich in Garmisch-Partenkirchen gelebt habe. Und ich bin da auch immer wieder gerne zu Besuch. Mein Bruder wohnt da noch und ich habe da noch Freunde. Aber ich lebe lieber in einer Großstadt.
Du hast dir mit München und Hamburg, wir kommen bestimmt im Gespräch nochmal drauf, zwei Städte ausgesucht, die sich ja gar nicht so unähnlich sind, würde ich jetzt mal sagen.
Die sind sie total ähnlich, meiner Meinung nach. Also ich habe ja auch in Berlin gewohnt ein paar Jahre, gehört ja auch dazu. Mhm. Aber ich finde, München und Hamburg sind sich sehr ähnlich. Das sind reiche Städte, ist so. Es gibt ein sehr gepflegtes Selbstbewusstsein. Also das ist in München sicher lauter und barocker, das ist mir sein mir. Aber auch in Hamburg, da weiß man schon ganz genau, was man hat und ist schon sehr stolz auf seine eigene Stadt.
Also würdest du das Wort Lokalpatriotismus benutzen?
Ja, ja, gibt schon.
Ich finde, ich habe da neulich mal drüber gesprochen, die deutschen Großstädte sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ne? Also Köln ist nochmal ganz anders, Frankfurt ist nochmal ganz anders, Berlin. Ja. Die unterscheiden sich sehr, aber was einige Großstädte vereint, ist, dass man seine Stadt so ein bisschen beschützt. Das machen die Münchner, das machen die Hamburger. Ja. In Berlin hast du auch gelebt. Das heißt, du hast mit allen drei Städten, vielleicht sogar mit Köln, auch Erfahrung. Warum glaubst du, ist es in Berlin so anders?
Berlin ist einfach riesig groß. Also ich habe mal die Geschichte erzählt, dass ich, wie ich noch in München gelebt habe, Bekannte in Berlin hatte, die haben in Charlottenburg gelebt. Die habe ich öfter gesehen, wie ich in München gelebt habe, als wie ich dann in Mitte gelebt habe.
Ja, aber so ist das wirklich.
Ja, so ist es. Weil da war es die sind zweimal im Jahr nach München gekommen oder einmal und ich bin halt zweimal im Jahr nach Berlin gekommen, da hat man sich getroffen. Mhm. Ich bin dann nach Berlin-Mitte gezogen und das war dann eigentlich das Ende unserer. Man hat sich nicht mehr getroffen. Nee, jetzt nach Mitte wirklich, rüber heute, das geht gar
so
nicht.
Das ist so komisch, das muss man auch wirklich, es hören ja durch den Podcast auch wirklich viele Leute zu, die nicht in Berlin oder Brandenburg leben. Aber das ist wirklich so, dass dieses Tingeln zwischen den einzelnen Bezirken ist für viele echt zu viel Stress. Und dann sagt man sich jetzt eine Dreiviertelstunde da in Prenzlauer Berg, boah, dann kriegt da gar keinen Parkplatz oder die U-Bahn fährt gerade nicht oder irgend sowas.
Ja, das ist Berlin ist riesig groß. Dann natürlich die Geschichte mit Ost-West, da kommt einiges dazu. Und Berlin ist nicht Berlin. Also ich meine, der Unterschied zwischen Marzahn und was weiß ich, Zehlendorf,
ist immens.
Das sind einfach zwei verschiedene Planeten. Das ist immens. Also ich glaube, das kann man schwer sagen. Und die Geschichte ist halt wirklich sehr besonders auch. Dann gibt es wahnsinnig viel, in Bayern sagt man Zugröste. Es ist auch ein großer Migrationsanteil aus Deutschland. Also, viele Schwaben, viele Bayern kommen viele nach Berlin. Ich glaube, dass es krass ist, wie sich in Berlin Viertel verändert haben in den letzten 30 Jahren.
Ich bin keine Historikerin, aber Berlin wird ja wahrscheinlich immer schon eine Stadt gewesen sein mit einem sehr eigenen Charakter und immer schon mit vielen Zugreisten.
Sagen, lass es uns Hochdeutsch.
Ja, bitte. Ja, weil es quält in Bayern richtig, ne? Wenn man
ich will aber jetzt auch nicht, dass du dich quälst.
Ich will dazulernen, aber du hast natürlich völlig recht, das geht so nicht. Ja, der Hund friert so sehr, ich muss den Heizlüfter mal ganz, na, das geht doch, jetzt muckelt sie sich hier ein. Okay. Guck mal, jetzt liegt sie da wie ein Mozzarella. Ja. Sie ist ein kleiner weißer Hund, der sich in einen Kreis gelegt hat. Und weißt du, was euch dadurch verbindet? Zwei Zs hintereinander.
Ja.
Es gibt ja kaum Worte oder Namen mit zwei Zs. Betzel, Mozzarella.
Witzigerweise, im Italienischen gibt es viel.
Rizzo.
Ja, oder es gibt eine, ich mache jetzt einfach mal Werbung, aber das darf man in diesem Fall, eine Siebträger-Espresso-Maschinen-Firma, die heißt Bezerra.
Aha.
Auch mit Doppel-Z.
Aber es fällt schon auf.
Ja, das geht auf eine fränkische Familie zurück. Alles stramme Protestanten und auch protestantische Pfarrer und so. Mhm. Und am Schluss gab es noch einen, das war mein Urgroßvater, der hat dann allerdings 10 Kinder gehabt und dann hat sich das wieder gespreadet. Die Betzel mit Doppel-Z gehen alle auf den zurück.
Aha. Es gab ja in der Zeit, in der du mal in Berlin gelebt hast und auch Radio 1 gehört hast, wie du mir vorhin verraten hast, gab es ja noch Professor Udolf und die Namensforschung. Kennst du das noch?
Ja, habe ich geliebt. Der sich dann immer ein bisschen zurückgezogen hat und eine halbe Stunde später kam er dann wieder und hat dann erzählt. Ja,
Udolf, das war so ein unglaublich kluger Mensch, der immer schon so...
Ja, aber sowas finde ich ganz toll. Ja. Sowas finde ich ist wahnsinnig spannend.
Also ich bin jetzt gerade so, das hier war nur eine Testphase, wenn du so willst. Ich bin jetzt gerade positiv überrascht, weil ich aus einem alten Interview von dir sowas gehört habe, wie ich zitiere jetzt sehr frei, in der ersten Stunde des Tages bin ich eine Zumutung für die Menschen um mich herum. Und ich habe jetzt gedacht, oh, wie kommt er jetzt an? Wir sind uns nie vorher begegnet, wir haben uns nie kennengelernt. Du wirktest sehr ernst im Treppenhaus und noch im Flur. Und jetzt merke ich aber, ne, du bist schon sehr durchblutet und sehr freundlich.
Ja.
Aber der Morgen ist nicht deine Zeit?
Doch, mittlerweile mehr als früher, glaube ich. Aber manchmal ist es schwierig in der Früh.
Weil du so ein, du sagst...
Ja, ich brauche Anlaufzeit, aber ich habe jetzt mittlerweile schon ganz andere Menschen in der Früh erlebt, wo ich sage, da bin ich eigentlich sozial durchaus verträglich, weil es gibt ja welche, die sind bis 12 Uhr mittags wirklich...
Also, nicht ansprechbar.
Na, das ist ja pathologisch.
Und du sagst, der bayerische Grant ist eine... Philosophie, eine Lebensphilosophie, eine Haltung. Spielt der Grant da morgens mit rein?
Ja, den Grant, den habe ich schon gerne mal.
Was ist das genau?
Das ist so, wenn man sich so vor sich hingrantelt, so hinbrüttelt oder so.
Hinbrüttelt?
So. Ja, also, das ist jetzt eher die Norddeutsche aus. Wenn man, ich glaube, es hat was auch mit Melancholie zu tun. Ich glaube, es hat auch was ein bisschen manchmal mit Angst zu tun.
Kannst du mir dazu noch ein, zwei Sätze sagen?
Ja, also wenn die Gemengenlage nicht besonders erhellend ist an einem Tag, das können viele denken, dann fängt man an, so vor sich hinzugranteln und dann passt nichts. Das ist auf einmal ist dann aber auch der Lieblingsbulli kratzt auf einmal. Also das finde ich, das ist so Granteln und das ist eine melancholische Haltung, die auch so ein bisschen... Ja, ein bisschen böse nach außen vielleicht, wobei gar nicht so wahnsinnig knallhart böse, aber die auch so lass mich in Ruhe bedeutet. Ja, das Gegenteil von Euphorie ist, also ich weiß es nicht.
Ist das eine Unzufriedenheit?
Ja, auch, aber manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, ich grantel mich jetzt so ein bisschen. Also es gibt zum Beispiel die Situation bei Theaterproben, dass man irgendwann an Punkt ist, wo man vielleicht anfängt zu granteln, weil es einfach noch nicht so ist, wie es sein sollte. Und wenn dann Leute behaupten, wieso ist doch jetzt alles toll, wir haben es doch jetzt und ich bin nicht der Meinung, dann grantle ich vielleicht ein bisschen. Und dass sich das dann einruckelt, dass es wieder besser wird. Also
dass es sich einruckelt, das ja. ist schön. Ja, und vor allen Dingen fällt mir gerade ein, bevor wir zum ersten Song kommen, wir haben jetzt wirklich schon viel gesprochen, ja. aber ich habe da ja etwas vorbereitet. Einen Moment bitte. Susi, die Susi.
Ja.
Lisa Maria Potthoff, eine ja. seit vielen, vielen Jahren eine Kollegin, mit der du zusammen sehr erfolgreich ja. arbeitest, nicht nur in den Eberhofer Krimis, also ihr habt auch vorher schon, oder Filmen, ihr habt auch vorher schon zusammengearbeitet. Und die habe ich gefragt, sag mal, woran würdest du merken oder merkst du, dass dein Sebastian schlechte Laune hat? Und das ist das, was sie gesagt hat.
Schlechte Laune erkenne ich bei ihm daran, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber dann sagt er manchmal nichts. Also wenn ich jetzt sozusagen in der beobachtenden Position bin und nicht die Ursache seiner schlechten Laune, dann guckt er so. Früher hat er dann an einer Zigarette gezogen, aber er ist jetzt Nichtraucher. Seit einem Jahr. Und dann guckt er so und man merkt, er denkt sich seinen Teil, wenn er etwas anders sieht zum Beispiel. Und es kommt dann so ein, ja, Mai, mhm, ja, das ist so bei Sebastian. Oder typisch Mann, er verfällt ins Leid bei schlechter Laune. Das wird er natürlich abstreiten und überhaupt nicht gern hören.
Das ist es. Sie kennt dich gut, ha?
Sie ja? kennt dich gut.
Mai, gut. Jetzt kommen wir zum ersten Song. The Beatles. Lass uns zuerst das Lied hören und dann von dir erfahren, warum du es ausgesucht hast, ja?
Ja.
Gut. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Oh yeah, that's right. I've got a feeling I can. I've got a feeling, The Beatles mitgebracht von Sebastian Betzel, der heute endlich hier zu Gast ist in der Hörbar. Warum die Beatles und warum dann das Lied? Denn wer die Beatles liebt, der hat ja wirklich die Qual der Wahl. Mann.
Ja, also eigentlich könnte ich, und irgendwann mache ich das auch mal, dass ich dann einfach nur Beatles-Lieder mitbringe. Weil das ist für mich die Band schlechthin. Das ist der Entwurf der Popmusik. Das ist der Entwurf der Rockmusik. Das ist alles einmal in den 60er Jahren vorab experimentell ausprobiert, was alles gehen könnte. Es ist ein Lieblings-Beatles-Lied zu sagen, ist wahnsinnig schwierig. Und das hat sich, ich höre jetzt die Beatles, seit ich 6 Jahre alt bin. Das sind jetzt schon über 20 Jahre. Nein. Nein, das ist schon sehr viel mehr. Und ich habe immer auch mal ein anderes Beatles-Lied. Das mein Lieblingslied ist. Und das war zum Beispiel, was weiß ich, in meiner Jugend-Hippie-Zeit, so als 16-, 17-Jähriger, was, Here Comes the Sun oder sowas. Dann alles Mögliche. Wie ich ganz jung war, waren es die frühen Beatles mit She Loves You oder so.
Aber warum ist denn Lieblingslied so wichtig daran? Also,
nein, und ich hab mir gedacht, welches ein Beatles-Lied muss ich mitbringen. Ja, weil das ist ja. einfach wichtig für mich. Ja. Und I've Got a Feeling, das ist dieser Doku geschuldet von Phil Jackson über die Beatles, der auf irgendwie auf Disney, glaube ich, lief die. Und da hat er Material von einem Beatles-Museum oder von einer Informations, irgendwie keine Beatles-Archiv oder so, haben sie ihm ein Material geschickt und haben gesagt, du, wir haben hier noch von irgendwelchen Recordings, haben wir Filmmaterial, kann man daraus was machen? Und er hat sich das angeschaut und ist aus allen Wolken geflogen. Und das war diese bekannte Session, aus dieser ganzen Session entstand dann die letzten zwei Alben, Abbey Road und Let It Be. Und die Beatles waren eigentlich schon ein ziemlich verstrittener Haufen und der Paul McCartney wollte nochmal alle zusammenbringen und sagen, Get Back, das war quasi so der Übertitel.
Ja.
Lass uns wieder zurückkommen zu dem, was wir mal waren, dass wir einfache Songs schreiben. Aber halt jetzt ausgereifter als früher, weil wir an einem anderen Punkt sind. Also das war die Zeit, George Harrison ist dann aus der Band ausgetreten, ist dann wieder reingekommen. John Lennon hat es mit Heroin ausprobiert. Yoko Ono war die ganze Zeit an seiner Seite. Dann wurde die Band auch mehr oder weniger gerettet, weil ein Pianist, Billy Preston, kam. Und dann haben sie sich alle zusammengerissen, weil das so ein toller Musiker ist. Und die letzte Platte, Let It Be, die haben sie produzieren lassen. Da waren sie schon so verstritten, dass es von einem amerikanischen Produzenten, der hat die produziert mit Phil Spector und hat die mit Streichern zugekleistert. Und Paul McCartney hat diese Platte irgendwann die Rechte zurückgeholfen, hat die wieder entstaubt und hat die so produziert, nachproduziert, wie sie die wollten. Und da kam ich dann auf I've Got a Feeling und habe mir gedacht, das ist ein Wahnsinnssong. Das
also
ist
auf direktem Weg.
Nein, ich beschäftige mich damit.
Das, also merkt,
das ist,
man.
Das ist einfach eine Leidenschaft von mir, die Beatles. Und irgendwann habe ich das gehört und das ist jetzt so seit 3-4 Jahren mein Lieblingslied von den Beatles.
Hast du früher dein Geld für Beatles-Platten auch ausgegeben?
Ja, klar.
Hast du bestimmt noch.
Die Platten, ne? Habe ich
ja,
noch.
Die Platten, ja. Hast du noch. Hast du auch andere Fanartikel oder so?
Nee. Also ich habe ganz viele Bücher über die Beatles und ich habe in der 13. Klasse beim Abitur Englisch-Leistungskurs habe ich eine Facharbeit über die Beatles geschrieben.
Na, guck mal.
Ja.
Wäre dir ein Autogramm wichtig?
Ja, wenn man es hat, wäre toll, aber ich würde dafür nicht mich groß bemühen. Also, nee.
Ich finde es interessant, wie Menschen, dass es immer noch Menschen gibt, also in dieser digitalen Zeit, in der alles irgendwie, gibt es immer noch Menschen, die frierend vor Hintereingängen stehen. Du bist ja selbst jemand, genau, der Autogramme geben soll.
Ich kenne das, ja.
Ist das für dich nicht auch ein bisschen befremdlich oder wie fühlst du dich damit?
Ja, also ich finde, es ist ein eigenartiges Hobby. Also es gibt ja wirklich Fans, die ein Autogramm wollen und da verstehe ich das und das ehrt mich auch und das schmeichelt mir auch, das gebe ich zu. Aber es gibt ja auch ganz viele, da geht's ja nur um die Vollständigkeit. Betzel habe ich noch nicht.
Das ist so ein Sammeln, wie früher.
Ja, Und ich finde das teilweise, ich finde das dann aber auch wieder bewundernswert, wenn man dann zum Beispiel, war ich mal auf einer, ich glaube, Bambi-Veranstaltung, es war 3 Uhr in der Früh und ich gehe aus dieser Party raus, also wo wirklich, was weiß ich, 500 Promis sind. Und dann steht dann um 3 Uhr in der Früh im Dezember, eises Kälte, stehen dann noch Autogrammjäger da und mit so einem Hacken Porsche und holen dann Fotoalben raus und sagen, Herr Betzel und meine Frau Gehlen, kommen Sie mal her. Und dann ist so flupp, flupp, und dann geht das Fotoalbum raus. Yeah. Und dann haben die so 3-4 Doppelseiten mit Fotos von einem. Ich sage, wo habt ihr das her? Woher wusstet ihr, dass ich hier bin? Ja, wir haben uns das schon gedacht. Ja. Und dann siehst du, ja, aber gut, Hobbys, gell? Sammelleidenschaft.
Hast du früher was gesammelt? Hast du so Fußballalben, so Klebebilder gehabt?
Ja, gut, das als Kind Panini-Alben. Und das haben wir dann nochmal auf der Schauspielschule gemacht, weil wir es lustig fanden. Ja, das war dann auch ganz lustig. Und eigentlich sind es auch immer, wenn so ein Panini-Album voll ist, ist das auch eigentlich immer ganz.
Aber was macht man dann damit? Guckt man sich das dann an?
Ja, schon. Ich finde es schade, dass ich sie nicht mehr habe, dass ich sie irgendwann weggeschmissen habe. Der Anzeigler, der ist ja so ein Typ, ich glaube, der sammelt sowas.
Der Anzeigler?
Der Anzeigler, das ist ja dieser groß bei der ARD, Wunderbare Welt des Fußballs, und er hat auch so Fußball-Podcasts. Der hat es geschafft, aus Fußballfan einen Beruf zu machen. Und wenn der davon erzählt, das ist immer ganz süß, weil er sagt, das ist so toll, so alte Alben. Das sind ja dann auch immer so Zeitzeugnisse.
Ja, das ist die Frage. Das ist das Tolle, ist nur, ich frage immer bei Menschen, ich gehe leidenschaftlich gerne auf Flohmärkte und dort begegnen mir immer mal wieder Sammlungen, die aufgelöst werden. Broschen. Froschbroschen ist ein tolles Wort. Gut, wie auch immer.
Könnte aber Schimpfwort sein, du Froschbrosche.
Du Froschbrosche.
Ja.
Dann weiß ich, dem gehen Jahre des Sammelns voraus. Was vor dem Internet nochmal ein ganz anderer Schnack war. Ne? Seit es das Internet gibt, kannst du in alle möglichen Börsen gehen, weltweit. Du kannst in Minneapolis auf dem Flohmarkt irgendwas kaufen, auf einem Sobo. Das heißt, das hat auch, finde ich, ein bisschen an Reiz verloren. Oder könnte ich mir
ganz
vorstellen?
Ganz viele Sachen haben an Reiz verloren, seit es das Internet gibt.
Ach, was fällt dir denn noch ein?
Ach, alles Mögliche.
Wenn du das schon so sagst.
Daten, sich kennenlernen, alles Mögliche.
Dass das Erste ist, was du sagst, obwohl du in einer glücklichen Ehe bist.
Ja, aber ich krieg's ja mit. Ich war noch nie auf einem Datingportal, aber es gibt ja viele Sachen, wo ich sage, klar, das Internet ist schon praktisch, aber ich zitiere Homer Simpson, Internet gibt's den Mist immer noch.
Tja, wir können die Zeit nicht zurückdrehen.
Ja. Nein, kann man nicht. Das ist auch richtig so.
Wir kennen das vorher noch. Das macht es halt befremdlich.
Wir sind halt noch aus der Generation. Mhm. Also ich sage immer, ich bin in der Generation, ich habe zu Hause, das Telefon war im Wohnzimmer, an einem sehr kurzen Kabel hatte eine Wählscheibe. Und wenn ich telefoniert habe, hat die Familie zugehört. Und das war, wie ich dann das erste Mal allein gewohnt habe und ein Telefon hatte mit einem ganz langen Kabel. Man konnte irgendwo anders hingehen.
Das war
fand
Freiheit,
ich das, fand
ja.
ich das. Ja. Den Gipfel an Freiheit. Ja. Ich hab's geschafft.
Absolut. Und die sahen auch toll aus. Also als es dann, ne, als so das alte Telefon abgelöst wurde von den neuen Modellen, da, ich erinnere mich daran, in meiner ersten oder zweiten Wohnung ist so ein bordeauxfarbenes, längliches, so ein ganz ovales Telefon. Ja, ja. Oh Gott, das sah so schick aus.
Ja, ja.
Es machte doppelt viel Spaß zu telefonieren. Ja. Gut, Musik. Und ich freue mich, dass du diesen Song mitgebracht hast, weil ich den irre lange nicht gehört habe. Ich habe dann jetzt bei YouTube, habe ich ihn mir nochmal angehört im Vorfeld und war ganz begeistert, die auch zu sehen, weil ich auch mich daran erinnert habe, genau, stimmt, ich habe nicht viele Videos geguckt damals, aber dieser Typ, der Sänger von der Spider-Murphy-Gang, der hatte diesen Gesichtsausdruck, diesen stoischen Gesichtsausdruck.
Der Drag Show, das wäre ganz furchtbar überrascht.
Ja, ohne zu blinzeln. Ja. Du hast den Song Schickeria mitgebracht. Warum?
Ich habe sie vor kurzem kennengelernt, die zwei. Also ein Barney Murphy und ein Günther Siegel zusammen mit Simon Schwarz mache ich für ein BR so eine kleine Doku-Reihe, die Grenzgänger.
Ach, schön.
Wo wir rumfahren und in Bayern Leute kennenlernen und treffen. Und im Zuge dieser Doku haben wir eine Folge gemacht über das Hofbräuhaus in München. Und in München steht ein Hofbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen raus. Da war es naheliegend, dass wir ein Interview mit der Spider-Murphy-Gang machen oder mit dem Gitarristen und dem Leadsänger und Bassisten. Das waren Helden der Jugend. Also es war Skandal um Rosi, das kam, glaube ich, 82 raus. Da war ich 11 Jahre alt in Garmisch-Partenkirchen, wo man wirklich noch Bayern 3 zu den Hausaufgaben gehört hat. Wenn man Hausaufgaben gemacht hat, hat man auf dem Radio Bayern 3 gehört. Und dann war Skandal und Rosi durfte nicht gespielt werden, weil Nutten drin vorkamen.
Das war
ein Riesenskandal.
Ja, stimmt.
Und dann kam halt auch Schickeria. Und Schickeria, das ist eine Münchner Hymne. Das ist auch heute noch. Jeder spielt einen Superstar und sauft einen Shampoo an der Bar. Und so, das sind einfach tolle Sätze. Oder früher haben wir Kasch, doch heutzutage schnuffen wir Kokain und morgen sind wir in Stadelheim. Aber Hauptsache wir sind in. Also es waren legendäre Sätze und die haben München gut beschrieben. Die mit der Schickeria. Spider-Murphy-Gang war einfach, wenn du ein junger Mann oder ein Teenager aus Bayern warst, hast du Spider-Murphy-Gang geliebt. Und wenn man die dann kennenlernt, und es sind zwei so dermaßen entzückende, nette Typen, die so mit sich im Reinen sind und so glücklich darüber das sind, über ihr Leben. Dann haben sie auch erzählt, in den 80er Jahren war ja der Riesenhype mit Kinofilm und was weiß ich. Und dann ging es halt irgendwann böse wieder bergab und dann waren wieder Baumarkteröffnungen erst einmal, also das ist jetzt übertrieben gesagt, aber mal eine Zeit lang angesagt. Aber da hadern die nicht damit, sondern gesagt haben, nee, wir haben 50 Jahre lang gut von unserer Musik gelebt und wir haben beide ein kleines Häusel und wir haben Familie und jetzt sind die, der Günther Siegel wird, glaube ich, 27, also nächstes Jahr wird er 80, der Barney Murphy ist Anfang 70 und die machen immer noch 80 Auftritte pro Jahr.
Wow. Okay.
Und ich liebe es einfach.
Wer es nicht kennt, das hier geht raus, ein Shoutout an die ganz jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr müsst euch danach auf jeden Fall noch Skandal im Sperrbezirk anhören. Aber hier erstmal die Schickeria.
Da lassen solche Leibe die und mir erst gar nicht nein. Schickeria. In Schickeria.
Der Schauspieler Sebastian Betzel ist heute hier zu Gast. 1971 als jüngerer von zwei Söhnen in Partenkirchen geboren. Wann sagt man Garmisch? Also sind das, hilf mir, Garmisch, Garmisch-Partenkirchen,
Partenkirchen? Garmisch-Partenkirchen sind zwei Ortschaften gewesen. In einem Talkessel. Und wie das so typisch ist, bei direkten Nachbarn, die mochten sich nie.
Mhm.
Dann kamen die Nazis an die Macht und haben den Zuschlag bekommen, nicht nur für die Sommerspiele 36, sondern ja auch für die Winterolympiade 1936. Und das IOC hat gesagt, wir wollen das in Garmisch-Partenkirchen. Also die zwei Orte sollen zusammengelegt werden und dann wird das da gemacht. Also ich weiß jetzt, die genauen historischen Abläufe weiß ich nicht, aber dass weder Garmisch noch Partenkirchen davon begeistert waren. Mittlerweile ist das komplett zusammengewachsen. Es ist in einem Talkessel. Es gibt allerdings Einheimische, die da noch genauer unterscheiden. Und es gibt auch zwei Trachtenvereine, zwei katholische Gemeinden. Also es gibt alles zweimal. Zwei Skiclubs.
Wir lieben die Vielfalt. Oder?
Das ist Diversität Bavarica.
Du liebst München. Deine Großeltern mütterlicherseits haben dort gelebt.
Väterlicherseits auch, aber die so ein bisschen außerhalb. Aber meine Großeltern, mütterlicherseits, haben in Schwabing gelebt, richtig.
Das heißt, das muss dann auch noch dieses Zuckerbäcker-Schwabing gewesen sein. Das ist ja rein optisch eigentlich heute auch, finde ich, immer noch ein bisschen ist. Die Läden haben sich angeglichen, ne? Also das ist schon, das spürt man schon, dass so was Typisches, was ich früher meine, dort beobachtet zu haben, so ein bisschen dem gewichen ist.
Ja, aber das
ist.
Hast du überall. Also ja, ja. Ich bin ja jetzt länger nicht mehr, wohne jetzt länger nicht mehr in Berlin und immer wieder, wenn ich zurückkomme, denke ich mir, jetzt ist wieder irgendwie ein Eck, wo eine alte, entzückende Konditorei mal war. Die ist jetzt auch weg und da ist jetzt dann halt auch in der Systemgastronomie drin oder
Matratzenshop.
Oder das ist die eine Sache, das ist, wenn es bergab geht. Und wenn es bergauf geht, ist eine Brotmanufaktur drin.
Ja, ich bin da so zwiegespalten, weil ich mich einerseits total freue, dass diesen ganzen Brotketten, ne, was entgegengesetzt wird, dass wieder so mit Hand von Hand gebacken wird.
Aber es gibt schon auch Läden, wo man reingeht und sagt, was ist das, Showroom für Brote? Und also es gibt ja, wir haben in Ottensen einen Laden, in Hamburg-Ottensen. Der hat wirklich ein tolles Brot, aber wo ich mir denke, man geht rein und muss einfach sich erstmal in den Dreck werfen und sagen, eigentlich bin ich unwürdig, aber ich würde für sehr viel teuer Geld gerne ein Stück von diesem Laib da kaufen. Aber so ist es halt. Früher gab es einen Metzger und mittlerweile gibt es Dry-Aged Beef Shops. Eigenartig alles, aber es ist halt so.
Deine Mutter war Lehrerin?
Ja.
Welche Fächer?
Sie war Geschichte, Deutsch, Englisch, hat dann aufgehört als Lehrerin, wie die Kinder auf die Welt kamen. Und war dann, hat sie noch in der Erwachsenenbildung gearbeitet und in der Volkshochschule und hat dann jahrelang Lateinnachhilfe gegeben.
Mhm.
Mir auch.
Gut.
Nein, war doof, aber egal.
Ja, das ist eben die Frage, wenn man die Leute dann vor Ort sitzen hat, die einem helfen können, theoretisch, wenn es natürlich die eigenen Eltern sind, die dann auch mit einer gewissen Erwartungshaltung, auch vielleicht mit einem Erwartungsdruck, ich weiß es nicht. Dein Vater Einhard war Naturwissenschaftler. Ja. Man muss dazu sagen, beide Eltern sind gestorben, das ist noch nicht so lange her.
Nee.
Deine Mutter, glaube ich, vorletztes Jahr.
Meine Mutter 24, mein Vater 22.
Ja. Jetzt bist du kein Kind mehr.
Nee.
Spürst, also
kaum ist man Mitte 50, ist man kein Kind mehr, gell? Das ist eine Unverschämtheit.
Nein, es ist eigenartig.
Es ist was total was anderes, ja.
Genau, finde ich. Wenn beide Eltern weg sind.
Jetzt zum Beispiel, letztes Jahr wurde mein Sohn konfirmiert und an dem Wochenende hatte meine Frau auch Geburtstag und dann ist mein Bruder mit meiner Schwägerin gekommen und dann haben wir halt dieses Wochenende, da waren auch Leute da und eine Party und so. Und haben auch gesagt, wir müssen jetzt anfangen, neu über Familienfeste nachzudenken. Weil dieser Klassiker, wer nimmt die Eltern oder wie machen wir das mit den Eltern, wo kommen die? Die waren ganz oft noch bei uns in Hamburg. Bis zu Corona waren die ganz oft bei uns in Hamburg an Weihnachten. Und das war auch immer toll. Meine Eltern waren da auch sehr flexibel und so. Aber das war immer klar darüber definiert auch. Also es gibt jeden Tag irgendwann einen Moment, wo ich an meine Eltern denke. Oder wo ich dran denke, ach stimmt, die sind ja nicht mehr da. Und das hat nicht unbedingt was mit Trauer zu tun, dass es jeden Tag einen Moment gibt, an dem ich ganz furchtbar traurig bin, aber es gibt jeden Tag einen Moment, an dem ich mich damit auseinandersetze.
Ja, ich glaube, das geht vielen so.
Und dieses halt auch jetzt ist man in der ersten Reihe. Aber es ist ja dann auch, ist halt so.
In der ersten Reihe im Sinne
von
jetzt bist du die Älteren.
Jetzt sind wir bei den Alten.
Du weißt aber
die
auch,
Altvorderen, ja, wie man es früher gesagt hat.
Ja, du weißt auch, dass es da keine hundertprozentige Gesetzmäßigkeit gibt und dass Menschen schon mitten im Leben rausgeschleudert werden können.
Nein,
und so weiter.
Toi, 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 alles ist gut. Ich bin gesund, ich mache meinen Traumjob, ich habe zwei gesunde Kinder, die jetzt gerade in die Pubertät kommen und auch diese, also gerade mein Sohn ist jetzt gerade drin und lebt die auch aus und es läuft alles so, wie es laufen soll. Ich bin sehr glücklich und zufrieden.
Dein Leben ist perfekt, wenn dieser Morgengrand nicht wäre.
Ja, manchmal. Den braucht man doch genauso.
Als Hygiene, oder?
In der Musik sagt man, das ist ein Kontrapunkt.
Verstehe. Sag mal, und wenn ich das noch fragen darf, wenn du an deine Eltern denkst, wenn sie dir einfallen, so aktiv oder so eher unterbewusst, denkst du an sie in den letzten Jahren oder ist das so ein ganz diffuses, das kann auch gewesen sein, als sie 60 waren, dass du so kein bestimmtes Alter vor deinem inneren Auge hast oder als Gefühl, wenn du an sie denkst? Denn oft sind ja,
das ist eine gute
die Eltern
Frage, weil,
schon.
Das kann ich jetzt so. Also ich schon viel die alten Eltern, die einem bewusst sind, denen man ja auch mehr auf Augenhöhe gegenübergetreten ist, also spätestens dann, wenn man selber verheiratet ist und Kinder hat oder so.
Viele Eltern sind ja dann pflegebedürftig oder verabschieden sich peu à peu, sind dann irgendwann nicht mehr die Personen, die sie waren und gehen so ein bisschen verloren. Auch das gehört ja vielleicht oft zu diesem, oder ganz sicher zu diesem Verabschiedungsprozess dazu. Und ich mag jetzt zum Beispiel, wenn ich an meine Mutter denke, denke ich nicht an die letzten 2 Jahre, in denen es ihr so wahnsinnig schlecht ging, sondern wenn ich sie vermisse, dann vermisse ich, das kann ich jetzt gar nicht an einem Alter festmachen, aber ich vermisse diese Person, die mir Ratschläge gegeben hat oder gelacht hat oder sowas.
Ja, also ich habe zum Beispiel, weil ich gerade Latein-Nachhilfe gesagt habe, ich probe gerade Theater und habe mit dem Kollegen, sind wir irgendwie auf Monty Pythons gekommen und sind drauf gekommen, was Leben des Brian für ein wunderbarer Film ist.
Toller Film.
Was das für ein wunderbarer Film ist. Und je öfter man ihn sieht, desto noch lustiger wird er. Und dann habe ich ihm die Story erzählt, wie meine Mutter, und da war sie vielleicht so alt wie ich jetzt oder ein bisschen älter, vielleicht Anfang 60. Und dann haben wir ihr Leben des Brian gezeigt und sie hat sich gesagt, was ist das denn bitte für ein Film? Und dann kam diese legendäre Szene, wo der Centurio dem Brian Latein-Nachhilfe gibt, weil der irgendwie Römer geht nach Hause an die Wand pinselt, das aber im falschen Latein. Und dann sagt er, was haben wir gesagt, das ist imperativ, und geht mit ihm das so wie Latein-Nachhilfe durch. Und die Szene endet damit, dass er sagt, das schreibst du morgen 100 Mal, sonst schneide ich dir die Eier ab. Und da hat meine bayerische liebe Mutter, die hat so einen Lachkrampf gekriegt, die hat sich so weggeschmissen vor Lachen, weil sie ja immer Latein-Nachhilfe gegeben hat, und hat dann immer gesagt, so mache ich das jetzt in Zukunft auch. Und das war was, das war mit meiner Mutter, konnte man so lachen, und die dann ins Lachen kam. Das ist wahrscheinlich auch was ich an Eva Mattes so liebe. Wenn, das sind so Personen, wenn die ins Lachen kommen, dann kriegst du sie ganz schwer wieder zurück. Und das war schön. Das war jetzt so eine Erinnerung zum Beispiel, wo ich so ganz warme, schöne Erinnerungen an meine Mutter habe. Und auch oft hört sich blöd an beim Kochen, weil ich koche so gern und ich koche relativ viel. Und dann, wie hat meine Mutter das gesagt? Also das ist da manchmal so Neudeutsch-Alltagshacks. Da denke ich dann an
Ach, guck mal, und das sagt der sich mit Händen und Füßen gegen die sozialen Medien streut.
Deswegen habe ich ja auch Neudeutsch gesagt.
Neudeutsch. Ja. Gut, One of These Nights hast du mitgebracht, die Eagles.
Ja.
Warum?
Das ist einer der tollsten, ich habe mal, ist eines der tollsten Lieder über Beischlafen gesagt. Über Sex. Ich finde, Eagles steht auch für eine andere Sache, dass ich viele Sachen im Alter oder erst später entdeckt habe. Eagles war eine Band, die hat mich nicht interessiert. Das war Hotel California und ansonsten Folkrock.
Du warst ein Tick zu jung, ne? 71.
Ja, war ich so, wahrscheinlich ein Tick zu jung, und es war auch so in den 80ern, da ging es ja dann mehr so in eine New Wave-Richtung oder so, und dann in den 90ern kam Hip-Hop. Folkrock war nicht meins. Dann eher Heavy Metal oder sowas. Und irgendwann ist 2016, in dem Jahr, wo so wahnsinnig viele Musiker gestorben sind, ist auch Glenn Frey gestorben. Und dann habe ich damals, meine Frau hatte Theateraufführung und ich habe Baby gesittet, also was heißt Baby, ich war halt zu Hause, weil die Kinder waren noch sehr klein, und habe die ins Bett gebracht. Und dann lief auf Arte eine lange Doku über die Eagles. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ist das eine tolle Band. Also ich würde mir immer noch kein ganzes Eagles-Album anhören, aber das sind so fantastische Musiker, und wie die mal so eben fünfstimmig singen. Und dann kam One of These Nights und dann habe ich gedacht, der Song ist einfach extrem cool. Und dann habe ich mir den Text angehört und musste sehr lachen und dachte, ja, das sind die 70er Jahre. Weil es geht halt darum, dass er eine tolle Nacht mit seiner Traumfrau hat. Aber es ist sehr schön beschrieben, und es ist ein irres Gitarrensolo drin. Also es ist wirklich ganz großartig gearbeitet.
Die Eagles.
Die Eagles. Thank you.
Hier zu Gast ist heute der Schauspieler Sebastian Betzel. Deine Mutter haben wir kennengelernt, eine lachende Lehrerin. Dein Vater, Einhard, war Naturwissenschaftler, starb mit 88, du hast es gerade schon erwähnt, im Mai 22. Und ich habe mal geschaut, er hat Bücher veröffentlicht. Ich bin nicht mal Hobby-Ornithologin, er war Ornithologe, also Vogelkundler. Aber ich habe hier so ein kleines Gärtchen, auf das ich gucke und wo ich so Vögel füttere. Und das heißt, also ich bin ihm im Herzen verbunden. Und er hat Folgendes gesagt: Ich bin ein Leben lang zwischen den Stühlen gesessen. Das ist auch wichtig. Man muss da sitzen bleiben können. Ist das ein Satz, der Ihnen in deinen Augen total charakterisiert?
Ja. Naja. Und es ist auch ein Satz, den ich für. Ich kannte den Satz so nicht. Deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen. Überfahren. Es ist ein Satz, der gut zu ihm passt und eigentlich auch zu mir passt. Es hat lange gedauert, bis ich das akzeptieren konnte und zu mir meine Nische. Ich habe mich lange immer nie zu einem Lager zugehörig gefühlt.
Was sind denn Lager in deinem Leben?
Ach, was weiß ich, zum Beispiel Schauspieler. Werde ich jetzt ein reiner Theaterschauspieler, versuche ich in die Richtung zu gehen, werde ich Filmschauspieler, mache ich das. Es war immer so, auch musikalisch, ich mochte eigentlich immer alles so ein bisschen gern. Und dieses zwischen den Stühlen sitzen ist manchmal vielleicht etwas unbequemer, aber auf der anderen Seite auch gut, weil es einen beweglicher hält, auch im Kopf.
Ich glaube, er bezog es damals, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem Kontext darauf, dass er einerseits war er verbeamtet.
Ja.
Andererseits hat er den Staat, der ihn bezahlt hat, aber auch kritisiert.
Ja.
Er hat fürs Landwirtschaftsministerium gearbeitet.
Später fürs Umweltministerium.
Genau, und hat das aber irgendwie auch als das gegnerische Lager, als Ökoaktivist bezeichnet. Er kommt aus einer Familie von Theologen oder mit Theologen und war selbst aber auch immer sehr wissenschaftsorientiert, ne? Wo man auch sagt,
dass... Mein Vater war ein richtiger Wissenschaftler und deswegen war ich auch so, wie dann Corona war und auf einmal so ein... Ich habe gesagt... Ja, Wissenschaftsbashing mehr und mehr eingetreten hat. Da war ich entsetzt, weil ich das... Also mein Vater ist, glaube ich, 40 Jahre lang, wenn er in Garmisch war, zweimal oder dreimal in der Woche die gleiche Runde gegangen. Und er hat da genau, das nennt man Framing, genau immer Population aufgeschrieben, was sieht er, welche Vögel sieht er, und hat das genau gelistet. Und das sind Statistiken... Das hat ja nichts, wenn dann Leute sagen, ich glaube nicht an Klimawandel, ich glaube nicht an Corona, ich glaube nicht, was die Virologen sagen, sage ich, das hat doch nichts mit Glauben zu tun. Das sind ja statistische Erhebungen, das sind ja, und Wissenschaft ist auf der einen Seite unglaublich spannend und auf der anderen Seite ist es auch unglaublich Wiederholung,
trocken,
einfach
Statistik,
immer das Gleiche machen. Darauf hat sich mein Vater halt bezogen und deswegen hat er sich auch gerne angelegt mit zum Beispiel Jagd- und Jägerverbänden, gab es schöne Scharmützel, und mit Fischereiverbänden, auch da, wo er gesagt, nein, Kormorane sollen nicht abgeschossen werden oder so, hat er auch richtig Ärger gekriegt vom Dienstherrn. Aber wie das so ist, dann halt auch nicht, weil er ein toller Wissenschaftler war.
Vielleicht liegt es auch daran, dass alles heutzutage irgendwie so einen Unterhaltungsfaktor haben muss oder man zumindest davon ausgeht oder die Gesellschaft vielleicht diese Erwartungshaltung hat. Ich gebe dir nur dann mein Gehör und meine Aufmerksamkeit, wenn ich nicht gelangweilt werde und wenn es nicht zu lang dauert, sodass diese Statistiken, die es ja nach wie vor gibt, die Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die total in die Bredouille kommen, weil sie wissen, wenn sie das jetzt nicht snackable, also auch in kleinen, zumutbaren Portionen präsentieren.
Ja, das ist jetzt die ganz moderne Welt. Ich glaube, das hat mein Vater nicht mehr so betroffen, aber da bin ich absolut bei dir. Das ist genau dieses. Es gibt in Stonk.
Toller Film.
Ein Wahnsinnsfilm, der aber auch schon über 30 Jahre alt ist. Gibt es eine Szene, wo alle zusammensitzen im Büro. Eine Hammer-Schauspielerriege, leider alle tot. Und dann haben sie diese Tagebücher in der Hand und sie sind einfach so angefixt und sie finden das so toll, dass sie die Hitler-Tagebücher haben. Und irgendwann sagt einer, aber Entschuldigung, warum steht denn da nicht AH Adolf Hitler, sondern FH Fritze Hitler drauf? Also FH Fritze hieß er ja wohl nicht. Und dann fangen sie an, was könnte dieses FH bedeuten? Mhm. Anstatt das Naheliegende zu sagen, das ist eine Fälschung. Sagen sie dann so Sachen wie Führers Hund, Führer, boah. Und ganz am Schluss sagt der Ulrich Müse, Führer Hauptquartier. Und alle, ja genau, Führer Hauptquartier. Und so ist es. Sie wollen diese andere Wahrheit. Deswegen wird die auch irgendwie, kommt man dahin. Und eigentlich ist es bewiesen in diesem Moment, dass das eine Fälschung ist. Aber sie wollen sie sich nicht eingestehen, weil es einfach zu schön ist. Und wir leben in einer Welt, ja, jetzt kommt Kapitalismuskritik, aber wir leben in einer Welt, wo es darum geht, dass jeder immer das Maximum für sich rausholt. Und eine zu sagen, es gibt einen Klimawandel, wie, dann darf ich nicht mehr so oft in Urlaub fahren, dann gibt es ihn halt nicht. Und Corona, so und so ist es, na, das sagt er nur so, die wollen uns alle nur fertig machen. Wenn ich die Wahl nicht gewinne, dann war sie gefälscht. Also ich finde, das ist, da leben wir jetzt gerade in Zeiten, wo es immer nur noch darum geht. Und
aber es,
das macht mir auch Angst.
Mir auch. Ich finde es erschreckend, dass wir das so schnell, dass wir uns so schnell daran gewöhnen, dass dieses Hä, Quatsch so schnell nachlässt. Ja. Ne? Also so, dass man so auch so dieses, ich nenne jetzt mir jetzt bewusst dieses alte Wort, dieses Schurkenhafte, dass es so salonfähig geworden ist. Und naja, gut, wir können es jederzeit drehen, glaube ich. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Es ist immer eine Frage, wie die Gesellschaft reagiert, was man sich bieten lässt und wie lange. Wir haben jetzt Bergfest, wir haben jetzt die Hälfte hinter uns. Jetzt kommt Dr. Dre, Keep Their Heads Ringing. Aber lass uns das zeitlich bitte später einordnen, wenn wir da inhaltlich drüber sprechen. Ja? Dann kommen wir nochmal auf den Song. Gut.
Keep their heads ringing.
Radio 1. Hörbar Prost.
Hörbar@radio1.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Sebastian Betzel, das ist unser Gast oder mein Gast heute. Du hast, so geht die Legende, schon im Kindergarten anderen gerne etwas vorgespielt. Schon so, dass man sagen konnte, na, der muss mal irgendwann in der Schule in so eine Theater-AG?
Ja, ich war immer begeistert davon. Also meine Eltern haben auch gesagt, ich habe mir echt schwer getan, sprechen zu lernen, aber konnte Gene Kelly und Fred Astaire unterscheiden. Also wer wie tanzt, oder ich habe mir jeden Western reingezogen, den ich sehen konnte damals.
Was mich wundert, deine Eltern als Bildungsbürger, als Akademiker mehr oder weniger, sicherlich auch wirklich darauf bedacht, euch beide mit einer gewissen vielleicht Disziplin oder einem gewissen Bildungskanon auszustatten. Hattest du freien Zugang zum Fernseher?
Nee, das durfte ich dann, also es war ja damals alles sehr viel weniger.
Ja.
Mein Vater war auch immer großer Western-Fan.
Okay.
Das andere war, dass meine Eltern sehr große, gerade mein Vater, Wiener Kabarett-Fans waren und da hatten wir sehr viele Schallplatten zu Hause. Das hat man auch viel gehört. Mhm. Ja, und dann haben sie mich auch früh mit ins Theater genommen. Das war immer schon sehr früh mein Wunsch.
Hast du ein Instrument gespielt?
Ja, aber das habe ich nie zu Ende gebracht.
Was war das?
Das ist so ein Klavier. Also ich habe...
Und heute ärgerst du dich?
Ja, oder? Fremdsprachen und Musikinstrumente, das sind die zwei Sachen, da hätte ich mehr leisten können in meinem Leben.
Wie kam es zu dieser ersten Rolle in Der Struppi ist weg mit Gustl Beihammer, einem legendären bayerischen
Schauspieler? Und einer seiner letzten Filme, weil der ist ja dann ganz überraschend gestorben Anfang der 90er Jahre. Das war durch Zufall, weil ich irgendwie den Drehbuchautor kannte, ich weiß es gar nicht mehr ganz
du
genau.
Du als Kind?
Nein, da war ich kein Kind mehr, da war ich gerade fertig im Zivildienst. Ach und so. Hab schon... Da war ich so, ich würde sagen 19, 20 und da habe ich schon sehr viel Laientheater in Garmisch gespielt. Und da war auch ein Laientheater, der Schminkkasten, da würde ich sagen, das war eigentlich halb professionell. Das war dann also schon sehr viel aufwendiger und da war einer dabei, der hat auch Drehbücher geschrieben. Und ich glaube, der hat bei diesem Struppi-Drehbuch mitgeschrieben und hat mich dann irgendwie vorgeschlagen. Es war eine Mini-Rolle, es waren 3 Drehtage, aber es war das erste Mal, das war
mein Einstieg. Und in meiner Fantasie... War das jetzt du als Kind in so einer Kinderrolle? Und
was ich gemacht habe, war als Kind, das hieß Natur vor der Haustür, das habe ich nie gesehen und da hat mein Vater mitgemacht und dann waren mein Bruder und ich und dann musste ich dastehen und hatte, einen Frosch in der Hand und sag, ui Papa, schau mal, eine Kröte, schau mal die schöne Kröte.
Eine Froschbrosche.
So. Eine Froschbrosche. Du alte Froschbrosche, was hast du da wieder zusammengespielt? Nein, da habe ich mal ein bisschen reingeschnuppert.
Sag mal, bei einem Ornithologen muss ich jetzt noch mal kurz fragen, ist das Tabu, einen Vogel mit nach Haus zu nehmen und zu pflegen, um ihn dann in die Freiheit zu lassen? Sowas machen Ornithologen wahrscheinlich nicht. Oder gerade doch.
Mein Vater ist ein Wissenschaftler gewesen.
Also die Natur regelt es.
Wir hatten aber eine riesige, wir hatten sehr viele Volieren da. Und das war schon, dass man dann eine Zeit lang bei uns im Garten ein Weißstorch war. Oder wir hatten ein Uhu in der Voliere. Also so ganz selten. Die wurden dann gepflegt. Wir hatten auch, das durfte ich dann als Kind immer zeigen, in der Futterküche von den Vogelvolieren war eine große Gefriertruhe, da waren gefrorene Küken drin. Für ein Uhu. Oberfrist unter, das ist in der Natur so.
Wie hast du es gerade gesagt?
Oberfrist unter.
Das ist Oberfrist unter?
Das ist vom Kartenspielen. Der Ober und der Unter. Obersticht ein Unter oder Oberfrist ein Unter. Also das fand ich an der Ornithologie, da bin ich dann aber auch erst älter geworden, dass mein Vater dann, in Sibirien war auf einer Reise und zurückkam und 5 Kilo verloren hat, abgemagert war und glücklich. Und hat gesagt, es war so toll, er hat so tolle neue Arten gesehen oder Sachen gesehen, wo er nicht gedacht hat, dass er die nochmal sieht in seinem Leben. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich schon, was für eine Liebe. Es reicht ihm, das zu beobachten.
Ja.
Er muss es nicht berühren, es muss nicht seins sein. Ja. Er genießt es in der Natur.
Das ist toll, was du gerade gesagt hast. Es muss nicht seins sein.
Ja.
Weil wir das ja an uns selbst beobachten, glaube ich auch, ne? Dass uns diese Sachen irgendwie gehören sollen oder dass man sie sammeln will.
Ja, und zum Beispiel so ein kleiner Hund, der gibt halt ja auch was zurück, wenn man so kuschelt mit ihm und so. Aber das hast du ja da nicht, sondern du schaust dir den an und genießt einfach das Naturschauspiel.
Hat sich dein Verhältnis zu dem, was für deinen Vater wichtig war, dieser Umgang mit der Natur und auch dieses Vögelbeobachten, hat sich das bei dir ein bisschen verändert inzwischen? Bist du da sensibilisiert oder bist du nach wie vor jemand, der sagt, ich achte das, aber es interessiert mich nicht?
Es interessiert mich ein bisschen mehr und zwar seit ich Kinder habe. Weil dann konnte man denen was erklären und jetzt haben wir auch einen Garten in Hamburg und jetzt zum Beispiel, wo dieser krasse Schneeeinbruch kam, haben wir ganz viel Meisenknödel gekauft, haben festgestellt, wir haben kein Vogelhäuschen mehr, dann wurde sofort ein Vogelhaus aufgestellt, damit die was zu essen kriegen und ich finde das schön und ich freue mich und ab und zu nehme ich tatsächlich ein Buch von meinem Vater zu und denke, was ist das jetzt für ein kleiner Piepmatz? Aber es ist nicht wirklich eine Leidenschaft.
Stimmt es, dass ihr Hühner habt?
Nee, wir hatten mal einen Monat Miethühner.
Das kann ja wohl nicht wahr sein, was ich für Worte lerne. Miethühner.
Es gibt Miethühner. Du kannst dir Hühner mieten.
Das glaube ich, du verarschst mich.
Nein, gibt's. Das hat meine Frau rausgekriegt. Das ist eigentlich für Sozialeinrichtungen. Das haben sie ganz viel zum Beispiel in Pflegeheimen oder in Heimen mit dementen Menschen.
Ausgerechnet Hühner.
Ja, Hühner ist... Und wir hatten dann 1,5 Monate 5 Hühner im Garten. Da wird der Zaun mitgeliefert und das Hühnerhäuschen wird mitgeliefert. Und das ist unglaublich beruhigend. Das ist ganz toll. Immer dieses Gegacker und dieses, das ist Zen-Buddhismus. Da hockt man sich im Garten und in dem Moment, wo die Hühner um einen rum gehen und diese Geräusche machen. Ja, genau, wunderbar. Das ist ganz toll.
Ich weiß gar nicht, welche Frage mich mehr interessiert. Die, warum habt ihr das gemacht? Oder die, warum habt ihr sie dann wieder weggegeben?
Witzigerweise war das, da hat sich meine Frau im Hotel in München schick gemacht für den Bayerischen Filmpreis. Und da gab es einen Fernsehbericht darüber, während sie sich so die Haare gemacht hat. Und das fand sie dann total spannend und hat gesagt, das machen wir jetzt nochmal, das ist doch toll für die Kinder. Und genau so, habe ich auch reagiert. Und dann haben wir das gemacht. Das war klar, das ist so eine Einrichtung. Und dann haben wir so einen Bauern angerufen. Ich glaube, der hatte eh da gerade was in Hamburg zu tun. Der war aus Norddeutschland. Ich sagte, kein Problem, ich bringe euch die Hühner vorbei. Und tatsächlich war das toll.
Aber?
Es ist nur so, dass das ganze Jahr Hühner, dafür sind wir zu viel weg auch. Das ist das Problem.
James Brown, ich finde, das bietet sich an, weil du von einer Frau gesprochen hast.
Ja.
Live at the Apollo, that's life heißt der Song auch. Deine Frau ist auch Schauspielerin, bekannte Schauspielerin. Ihr habt auch schon zusammen gearbeitet. Ihr habt mindestens 2 Serien gemacht, von denen ich weiß. Wie habt ihr euch kennengelernt und wo?
In grauer Vorzeit in den 90er Jahren sind wir uns schon zwei, dreimal über den Weg gelaufen, weil sie mit einem Kollegen, mit dem ich in München am Theater war, zusammen gedreht hat. Oder war sie irgendwie nach der Vorstellung da, aber da haben wir nicht wirklich Kontakt zusammen gehabt. Aber daher wusste ich, wer sie ist.
Ja.
Nee, ich habe sie eigentlich kennengelernt bei Dreharbeiten zum Bullen von Tölz.
Ach.
Wir hatten keine Szene zusammen, aber ich habe ihren Mann umgebracht in der Folge. Und ich hatte Drehtag und bin in der Früh im Hotel zum Frühstück gegangen. Und da saß sie und da habe ich sie angesprochen. Und ich gesagt, ah, du bist doch Johanna und ich bringe deinen Mann um. Und sie, ah, du bist das, alles da. Und dann habe ich gesagt, wir haben den gemeinsamen Freund. Und dann sagt, ah, ja, dunkel kann ich mir erinnern. Und dann haben wir zusammen gefrühstückt.
Wusstest du da schon, dass sie dir gefällt so sehr?
Nee.
Weiß sie das?
Ja, nein, es war einfach so, hallo Kollegin,
ach so,
Punkt.
Gut.
Also so,
ja, gut.
Es war auch sehr früh, es war noch keine Flirtzeit.
Da war auch schon der Grant wieder.
Der war gerade rum, der Wochengrant. Ich habe mich neu orientiert im Leben und dann war sie da. Tatsächlich ein Jahr später gehe ich in München in ein Hotel zum Frühstücken. Dann sitzt sie wieder da und sagt sie, ah nee, das ist ja lustig. Dann haben wir uns wieder unterhalten und ein halbes Jahr später war sie mal auf einmal bei uns im Tatort besetzt. Und wiederum ein halbes Jahr später waren wir dann ein Paar.
Also.
Hat gedauert.
Hat ein bisschen gedauert.
Ja. Ich glaube, ihr war früher klar als mir. Ich war aber auch noch in einer anderen Beziehung erstmal drin. Und sie war, ich sag, jetzt gucken wir mal, was daraus wird. Und das wurde dann irgendwann, wurde es mehr.
Es wurde mehr. Es ist ein Sohn und eine Tochter dabei entstanden.
Ja.
Und sie hat es geschafft, durch ihr Sein und ihre Liebe und ihre wahrscheinlich auch Beharrlichkeit, dass du nicht zurückgegangen bist nach München. Denn irgendwie lag das immer so ein bisschen im Rahmen.
Ja, ich wollte echt zurück nach München gehen. Also Berlin war rum für mich. Also ich habe eine Zeit lang in Berlin gelebt, habe auch gerne hier gelebt, aber ich habe gewusst, jetzt ist gut.
Und dann ist es Hamburg geworden. Da ist sie, glaube ich, aufgewachsen. Auch
ja, und dann war das halt in der Zeit, wo wir zusammengekommen sind. Ich Berlin, sie Hamburg und da war ich oft bei ihr. Und dann kam irgendwann, ob wir mal zusammenziehen wollen. Und dann hat sie gesagt, ja, soll ich nach Berlin kommen? Oder dann sage ich, nee, Berlin ist rum.
Ja.
Ich hätte jetzt irgendwann zeitnah meine Wohnung aufgegeben und mir was Neues gesucht in München. Dann komme ich halt jetzt erst einmal nach Hamburg.
Guck, und da bist du jetzt geblieben.
Und da bin ich geblieben. Was sich aber dann wiederum als totalen Glücksgriff herausgestellt hat, wie die Eberhofer-Sache losging. Weil ich einfach in Hamburg ein bisschen ruhiger leben kann.
Ja, das glaube ich. Stimmt. Da ist ein ganz schöner Kult. Guck mal, ist dir aufgefallen, dass ich Eberhofer so gut wie gar nicht angesprochen habe?
Das ist hervorragend. Das ist ganz toll.
Wir müssen einmal gleich durch dieses Nadelöhr gleich durch. Das schaffen wir gemeinsam. Wir hören jetzt den Song, den du ausgesucht hast, den sie ausgesucht hat, für eure Hochzeit.
Das war einer von den Songs auf der Playlist für unsere Hochzeit, aber da denke ich sehr gerne dran. Wir haben auf Mallorca geheiratet. Alles selbst organisiert auf einer Finca und das war sehr schön.
Der Schauspieler Sebastian Betzel ist heute hier zu Gast. Wir können ja deinen Werdegang wohl wissen, dass wir ein paar Stationen da überspringen, mal skizzieren. Also du wusstest, du musst Abitur machen. Ich glaube, aus der Nummer wärst du nicht rausgekommen, oder?
Nee.
Mit dem Elternhaus. Okay, das heißt, es war klar.
Nee, und ich war zwar nicht gut in der Schule, aber es war klar, das schaffe ich.
Das schaffst du.
Also ich hätte es sicher besser schaffen können. Aber das war, und es ist ja so, das Abi ist immer am leichtesten, wenn man es auf die erste Rutsche schafft.
Ja.
Das sind aber dann nicht die besten Menschen später, weil ganz viele kenne ich, die haben erst bei Berufsausbildung, haben es in der Abendschule gemacht, mussten viel mehr dafür einsetzen und haben dann auch viel mehr den Wert von dem Ganzen
absolut
kapiert.
War also klar, dass du nicht zur Bundeswehr gehen würdest?
Mir ja.
Hast du das geschafft, einfach zu verweigern?
Ja, das war damals. Mhm. Ich glaube, es war eine der Zeit, wo Ende der 80er, da ist das richtig easy geworden. Und dann war es einmal so, dass der Zivildienst deutlich länger war als die Bundeswehrzeit.
Ja.
Da wollten sie ihn unattraktiver machen und haben das aber immer begründet mit, naja, Zivildienstleister muss ja auch nicht in Reserve. Also bei Bundeswehr kann ja sein, dass du irgendwann zurückkommst. Das wurde dann auch noch geändert durch eine Verfassungsklage, dass man gesagt hat, ey, das ist übertrieben. Mhm. Also es kann nicht sein, dass die einen ein Jahr und die anderen zwei Jahre müssen. Und mir war das relativ früh klar. Und in dieser Zivildienststelle, bei der ich Zivildienst machen musste, da konnte ich dann schon in den Jahren davor ein-, zweimal jobben in den Ferien als Aushilfskraft.
Was war das für eine Stelle?
Ach, mobiler sozialer Hilfsdienst war die offizielle Bezeichnung. Und ich bin mit dem VW Polo im Landkreis Garmisch umhergefahren, habe für Leute geputzt, eingekauft, habe Leute gebadet, zusammen mit einer Krankenschwester.
Wie hast du diese Zeit damals empfunden?
Also ich fand's super, fand total lustige Zeit, weil ich hatte zwei sehr lustige Kollegen, wir waren auch richtige Vollidioten und wir hatten auch lustige Leute, mit denen wir zu tun hatten. Ich habe mir im Nachhinein gedacht, hätte ich eigentlich schon, den Zivildienst hätte ich schon klüger einfädeln können, dass man vielleicht ins Ausland geht oder dass ich schon mal in eine große Stadt gehe oder so. Aber was soll's, da war ich noch in Garmisch und konnte noch zu Hause und es war so die Zeit zwischen Abi und dann halt ins Studium gehen.
Wie siehst du das heute in dieser neu entbrannten Diskussion um Bundeswehr und Abschaffung der Bundeswehr? War das ein Fehler und warum gibt es keinen Zivildienst mehr? Wie ist da deine Einstellung zu?
Wow, da geht jetzt, das ist natürlich ein heißes Thema. Ich rede jetzt davon, Bundeswehr, Armee habe ich Angst, weil ich einen Sohn habe. Punkt. Mm. Das macht mich traurig und das gibt mir Angstgefühle. Mm. Was da kommt. Aber das liegt nicht an der Bundeswehr, sondern es liegt an der Weltlage. Mhm. Das ist das eine. Jetzt rede ich mal über Zivildienst. Ich finde, das sind wir auch wieder bei Kapitalismus. Alles muss schnell, schnell gehen und alles möglichst optimiert auf ein besseres Ergebnis hingetrimmt werden. Ich finde, dass junge Menschen nach ihrer Schule oder in dieser Zeit der Adoleszenz oder wie man das nennt, mal sowas machen wie Zivildienst, finde ich nicht schlecht. Warum macht man das nicht verbindlich? Dass man alle sagt, ihr müsst so mal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr irgendwas für etwas Solidarisches für die Gemeinschaft machen.
Jungs und Mädchen.
Jungs und Mädchen.
Absolut.
Und sei es Pflege, sei es Kinderbetreuung, sei es irgendwas in der Natur, im Naturschutz. Mhm. Irgendwas, was man später so auch sagt, das ist Ehrenamt oder so. Weil ich meine, jeder macht dann auch Work and Travel und fährt da jahrelang ins Ausland nach der Schule, was ich ja auch richtig finde, das will ich auch keinen nehmen, aber sowas kann ja ruhig auch sein. Und dass man sich da eben nicht so leicht davor drücken kann und dass das mal jeden betrifft, das fände ich persönlich gut. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder so kommunistische Altsicht.
Nein, ich glaube, was dir wahrscheinlich oder vielleicht, so klingt es gerade, wenn du dich da kokett ein bisschen wieder von distanzierst, um die Ohren geflogen ist, könnte ich mir vorstellen, dass das ist ja eine leicht konservative Haltung, wenn man so will.
Ja, ne? Aber das gute Konservativ,
ich mag
bewahrend.
Das auch, genau. Es hat was Bewahrendes. Das ist so vorschnell, wird das so abgetan als, als was denn eigentlich? Letztendlich ist es ja eine Zeit, die, glaube ich, nicht jede oder jeder genießen wird oder würde. Viele Leute, die sich an diese Zeit erinnern, haben damals gedacht, boah, Mann, dann aber ältere Leute kennengelernt, dann aber sind rausgegangen mit einem Gefühl der Reife, ne? Der Verantwortung.
Also ich habe von der Zeit durchaus profitiert, teilweise auch, weil es lustige Geschichten mhm. waren, teilweise, weil es auch total absurd mhm. war. Und du stehst da als junger Mann und bist irgendwie 18 Jahre alt oder 19 Jahre alt und stehst eigentlich im Saft und musst dann alte Leute baden. Das hat man sich erst einmal anders überlegt, aber das ist auf der anderen Seite auch nicht schlimm. Und ich muss dann auch sagen, so Thema, wie dann die eigenen Eltern wirklich alt geworden sind, dass man schon nicht mehr ganz so überrascht ist von ein paar Sachen, die da kommen.
Was du ja wirklich gut kannst, neben der Schauspielerei, ist singen. Du hast Enjoy the Silence gesungen von Depeche Mode.
Ja, aber das ist auch übrigens eine Geschichte, die mich mit meinem Vater verbindet, weil ich wollte Schickeria singen.
Bei Inas Nacht.
Bei Inas Nacht, genau, bei Inas Nacht. Ich wollte Schickeria singen. Dann habe ich es zu Hause aufgelegt und habe festgestellt, das ist eine Oktave zu hoch. Da komme ich nicht hoch mit meiner Stimme. Mhm.
Du hast es aufgelegt als Platte?
Nein.
Ach, du sagst also, es noch. Aber nein, du sagst ich, noch, wenn du Musik anmachst, dass du den Song auflegst.
Ich lege was auf.
Ja, finde ich gut.
Ja. Und dann war irgendwie Enjoy the Silence. Und dann habe ich gedacht, das kriege ich hin.
Wie singt man denn Enjoy the Silence?
Words of okay. Ja, einfach mitsingen. Ich habe dann einfach...
Hast gerade kurz überlegt, ob du es mal kurz ansingst,
nein,
oder?
Das tue ich nicht.
Schade, ich dachte, du gehst mir in die Falle.
Aber es gibt zwei lustige Geschichten dazu. Das erste ist, dass Inas Nacht angefragt hat. Und dann sag ich zu meinem Bruder, ja, ich bin bei Inas Nacht angefragt. Und dann sagt er, echt, das ist ja toll, das ist ja Wahnsinn, dass du da bei Inas Nacht bist. Und dann habe ich gesagt, ich weiß noch nicht, weil da muss man ja singen. Dann sagt er, ja, das ist doch kein Problem, da kannst du doch hingehen und was singen, das ist doch lustig. Sag ich, ja, und dann sagt er, du, ich habe vorerst mal die Folge gesehen, da war Sting da. Der hat auch zwar total nett, wie der gesungen hat. Und ich habe ihn so angeschaut, fassungslos. Ach, der Sting hat das gut gemacht mit dem Singen. Ah ja, das ist hochinteressant. Habe ich sehr lachen müssen. Und das Zweite war, ich habe dann Enjoy the Silence genommen, weil das für mich vom stimmlichen Umfang einfach besser gepasst hat. Das ist nicht so hoch. Und ich habe es dann immer beim Autofahren mitgesungen. gegangen und die fanden es dann auch eine ganz lustige Wahl und dann haben wir das halt so zusammen gemacht. Und dann hat mein Vater diese Folge gesehen und hat beim nächsten Tag bei mir angerufen und gesagt, ja, das ist ja lustig, ich kannte diese Sendung gar nicht, ja toll, und dass du das so gesungen hast, auch toll, gesunde Mittellage. Oh. Das hat er sofort kapiert, dass ich diesen Song genommen habe, weil der so schön in der Mitte ist, nicht zu hoch, nicht zu tief.
Dem Wissenschaftler kannst du nichts vormachen.
Ja, und da habe ich auch sehr lachen müssen. Du hast mich komplett durchschaut, deswegen, das ist der Grund, warum ich dieses Lied genommen habe. Abgesehen davon, dass ich es wahnsinnig gern mag.
Hm. Enjoy the Silence, allerdings nicht leider von Sebastian Betzel, sondern von Depeche Mode. Da ist also Sebastian Betzel, der in Garmisch Schultheater gemacht hat, Laientheater, dann auch später eine Kabarettgruppe. Kann ich mir auch gut vorstellen. Wäre Comedy oder Kabarett für dich auch noch eine Alternative?
Ja, Kabarett, ja, Comedy, nein.
Verschwimmt das nicht so ein bisschen?
Es gibt den Witz, was der Unterschied zwischen Kabarettist und Comedian. Der Comedian macht es wegen dem Geld und der Kabarettist wegen des Geldes. Nein, ich finde, es gibt tolle Comedians, aber nicht viele. Und ich finde, manchmal ist mir das viel zu sehr, wir sind jetzt lustig um des Lustigsein-Willens. Also ich denke mir an, was wird jetzt gerade inhaltlich verhandelt? Also ich brauche einen Inhalt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Josef Hader sehe, gut, das ist natürlich High-End, oder mein absolutes Superidol Gerhard Polt, der sich an die Bühnenrand stellt und Miniaturen spielt. So leicht übertriebene Charaktere, die aber sehr, sehr gut beobachtet sind. Das ist eine Form von Stand-up. Aber es ist halt die alte Brettelkunst aus bayerischen Wirtshäusern. Und das ist so brillant gespielt und es ist aber immer auch inhaltlich toll. Also diese Figuren, die er zeigt, wo du sagst, ja, das ist der Nazi von nebenan oder das ist der Spießer mit seinem Auto, den kenne ich auch. Und das ist brillant und da sehe ich auch eine Welt dahinter. Also ich habe witzigerweise vor kurzem erst mit einem Freund über dieses Thema geredet, der ist Regisseur und Autor. Der hat auch gesagt, willst du meinen Soloabend machen? Dann sage ich, ja, vielleicht irgendwann, ja, aber das muss schon auch eine Theaterverabredung sein. Also einfach auf die Bühne gehen mit einem T-Shirt und einer Jeans, eine Band irgendwo im Hintergrund und ich hau einen Witz nach dem anderen raus, das sehe ich nicht. Ich möchte auch eine Rolle spielen. Ich möchte eine Rolle und es soll auch ein wie auch immer geartetes Konstrukt sein. Was aber nicht heißt, dass ich manche Elemente dieses locker Spielen über die Bühne raus und so schon auch sehr faszinierend finde. Ja, es ist so eine Mischform. Es ist Kabarett. Es ist auch, wenn ich dann so tolle amerikanische Comedians wie Louis C.K. oder so sehe oder Chris Rock, die halt auf der Bühne stehen. Und die sind aber so bitterböse. Da geht es auch inhaltlich um was. Das ist so bitter. Es gibt von Louis C.K. eine Nummer, wo er drüber sagt, was er für ein Glück hat, dass er ein Weißer ist und kein Schwarzer ist. Und dann sagt er, nein, ich sag nicht, dass Weiße besser sind als Schwarze, aber es ist besser, ein Weißer zu sein. Mhm. Und die Nummer, die ist so lustig und die ist so bitterböse und die endet aber auch ganz toll mit einer Endung am Schluss, wo man weiß, also der Typ ist überhaupt kein Rassist, sondern ist nur einfach ein sehr guter Beobachter eines rassistischen Wesens in seinem Land. Und das ist was ich sehr spannend finde. Aber einfach sich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, ey, ich habe eine lustige Geschichte und ich bin lustig, das finde ich zu wenig.
Du hast die Aufnahmeprüfung an der Bayerischen Theaterakademie 1994 geschafft.
Ja.
Und wirklich ein Shoutout, wahrscheinlich hat es diesen Begriff damals noch nicht gegeben, das war der 6. Anlauf. Und es war nötig, dass jemand sagt...
Muss es denn Schauspieler sein?
Muss es denn Schauspieler sein?
Ja, aber es ist manchmal sind die harten Fragen, es gibt so Momente im Leben, wo es genau...
Das ist so eine ganz einfache Frage eigentlich, ne? So die wiegt nichts.
Ja, und es ist auch eine Frage am Ende einer Aufnahmeprüfung, wo man merkt, die habe ich jetzt gerade versaut. Das ist dann so eine Frage, die... Also es gibt Sachen, die haben mir mehr Spaß gemacht in meinem Leben.
Das glaube ich.
Aber ich habe dann so überlegt und habe dann gesagt... Ja, es muss Schauspieler werden. Und dann hat mich der angeschaut und hat gesagt, dann solltest du dir was überlegen. Und dann hat er so eine Pause gemacht und hat gesagt, und ich glaube das, dass ich ihm so ganz klar gesagt habe, ja, es muss werden, da auf einmal, das war das erste Mal an diesem Nachmittag, wo der Interesse für mich hatte. Mhm. Und dann gesagt hat, du musst einfach mehr bei dir bleiben, du musst ein paar Sachen ganz anders denken. Und hat mir 2, 3 Sachen mit auf den Weg gegeben und das war die 5. Prüfung, die ich versaut habe.
Ach, die 5., okay.
Die ersten Prüfungen, da haben die überhaupt nicht mit mir geredet. Da haben die gesagt, danke, tschüss. Es war auch nicht gut, Punkt.
Wenn ich das sagen darf, du warst unvorbereitet, du warst faul, du konntest deinen Text teilweise nicht.
Ja, und ich war hölzern, ich bin Provinzfürst. Ich stand auf der Bühne und habe einen Text runtergebrüllt. Also die ersten Male konnte ich einen Text nicht besonders gut und dann habe ich ihn einfach runtergebrüllt und habe nicht gespielt. Ich habe nicht gewusst, was das soll, was die von mir wollen. Mhm. Und irgendwann habe ich es kapiert oder irgendwann hat Klick gemacht.
Jetzt spielen wir Jamiroquai, passt zeitlich super, Too Young to Die. Und das war der Song?
Den habe ich in der Nacht vor meiner letzten Schauspielprüfungsrunde an der Theaterakademie. Es war, ich habe es in die 3. Runde geschafft, also in diesen Arbeitstag, an dessen Ende man dann erfährt, ob man da studieren darf oder nicht. Und am Abend davor habe ich auf Kopfhörer, glaube ich, Too Young to Die mindestens 20 Mal am Stück gehört.
Okay, dann hat ja geklappt.
Naja, man muss sich mal irgendwie so, da musste ich mich pushen. Es war damals gerade Anfang der 90er total heißer Scheiß. Und den musste ich mir dann reinziehen und deswegen ist es wichtig.
Sebastian Betzel, der Schauspieler, ist heute hier zu Gast. Wir haben im letzten Gesprächspart geklärt, wie du dann Schauspieler, offiziell Schauspieler werden durftest, also in die Ausbildung, um danach erst am Residenztheater, später am Prinzregententheater. Da warst du warst ja erstmal fest, glaube ich, im Ensemble.
Ne? Nee, also im Prinze war ich, am Prinzregententheater war die Akademie. Im Laufe des Studiums wurde dann hinten im Prinzregententheater aus einer alten Probebühne ein Studiotheater noch gebaut und da haben wir dann immer wieder mal auch gespielt. Aber mein richtiges erstes Engagement war am Staatsschauspiel, das war das Residenztheater.
Mitte der 90er Jahre hast du in Berlin bei einem Studenten oder wie man heute sagen würde Studierendenfilm mitgewirkt. Ein enger Freund von dir wohnt auch immer noch hier in Berlin. Ja. Dazu gehörte der Song, den du mitgebracht hast. Was war das denn nochmal, wo wir gesagt haben,
dann Keep the Heads Ringing.
Keep the
Heads
Ringing.
Das war in den 90ern, habe ich dann auch mal Hip-Hop für mich endlich entdeckt.
So, guck.
Also ich auf der einen Seite Beastie Boys mochte ich wahnsinnig gerne, aber auf der anderen Seite diese ganze West Coast, Dr. Dre, Snoop Dogg und so. Das war für mich einfach irre, nach Berlin zu kommen. Und Berlin war in den 90ern wirklich eine sehr aufregende Stadt. Und was weiß ich, um 4 in der Früh in irgendwelchen illegalen Bars in einem Keller zu sitzen und Hip-Hop zu hören und... Ja, das hat mich an diese Zeit erinnert.
Im Jahr 2000 hast du zum ersten Mal einen Polizisten gespielt in dem Film Abschnitt 40. Du hast in Berlin bis 2008 gelebt, ne? Hast du vorhin gleich gesagt. Ja. So. Ich ratter jetzt hier so ein bisschen die Stationen runter.
Abschnitt 40 war dann auch eine Serie.
Ach, das war eine Serie.
Es war erster Pilotfilm und dann die Serie, okay, die ein paar Mal ausgezeichnet wurde. Und das war so mein Einstieg, dass ich auch Hauptrollen spielen durfte.
Glückwunsch, ich habe die Preise unterschlagen.
Nein, es war für die Serie, ist auch schon lange her. Ich hatte wahnsinnig Glück, dass ich gleich in so eine gute Serie kam mit einer Hauptrolle.
Du hattest sowieso Glück, also ich meine, das kannst du ohne Talent, ohne Disziplin, wärst du nicht da, wo du jetzt bist, das ist auch klar. Aber das, was du gemacht hast, dass du tatsächlich auch so Mehrteiler oder immer mehrere Chancen hattest, das ist schon ungewöhnlich. Du wirst das
Hammer
auch kennen. Es gibt so viele Kolleginnen und Kollegen, die richtig kämpfen müssen, das musst du bestimmt auch ein bisschen, aber es ist dann toll, dass 2004 kam dieses Angebot. Und ihr habt 20 Episoden gemacht mit Eva Mattes.
27.
27 sogar.
Bodensee-Tatort, ja, mit der Eva.
Ich gucke mal, 27 hattest du mal gesagt. Dann habe ich die künstliche Intelligenz gefragt, wie das sein kann. Ja. Und dann hat die gesagt, nee, nur 20. Daran siehst du, die künstliche Intelligenz, ne?
Ein Freund von uns war jetzt an Silvester bei uns und hat gesagt, wie toll ChatGPT ist. Und dann hat ChatGPT und hat so in sein Handy geredet, mit wem ist Johanna Christine Gehlen verheiratet? Und dann hat ChatGPT gesagt, mit dem norddeutschen Regisseur Detlef Buck. Und ich habe nur gesagt, aha, ich habe es doch immer gewusst. So viel zu ChatGPT.
Dann, und das kommt jetzt für viele Fans und Begeisterte natürlich viel zu kurz, weil wir halten es kurz, das habe ich dir auch versprochen, seit 2013 die Eberhofer Filmreihe. Ja. Eine Parodie über das Leben in der Provinz, wenn man so will.
Parodie würde ich nicht sagen. Das ist schon liebevoll. Das ist alles ein bisschen übertrieben, aber es geht ums Leben in der Provinz.
Es sind wunderschöne, toll gemachte, lustige Filme, die alle immer so diese tollen Gerichte auch im Titel haben.
Ja.
So Dampfnudel und Rehragout und so weiter. Auch nicht ganz unanstrengend. Ihr macht dann, wenn ein neuer Film rauskommt, Kinotouren durch Bayern und Österreich. Und das bedeutet wirklich, sich mit den Leuten. Und das ist dann aber auch ganz toll, weil es ist wie, stell ich mir vor, wie bei der Rocky Horror Picture Show. Die kommen ja teilweise
verkleidet. Die kommen teilweise verkleidet. Ja. Die kommen teilweise verkleidet und die können dann auch nicht mehr unterscheiden. Und also ich bin noch manchmal der Sebastian, aber ich glaube, die Lisa zum Beispiel, Lisa Potter,
die ist immer
noch die Susi.
Das ist die Susi.
Susi. Ich soll sagen, über bayerischer weiblicher Vorname mit D, Susi. Nein, und das ist sehr anstrengend, aber auch sehr schön.
Wir kommen jetzt zu dem, was du aktuell, wo du aktuell zu sehen bist. Das ist auch ein sehr schöner Kinofilm, der jetzt am 12. in die Kinos kommt. Am 12. Februar. Oder wenn Sie es als Podcast hören, seit dem 12. Februar in den Kinos läuft. Die Eltern, allerdings mit Ä geschrieben. Ja. An deiner Seite tolle Schauspielerinnen wie Anna Schutt, die ich sowieso total liebe. Hammer. Aber wen ich zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe und von der ich bin ich total begeistert, Judith Bohle.
Ja.
Die spielt, das finde ich schon bemerkenswert, die ist wie eine Tänzerin. Ich habe das Gefühl, ich würde euch beim Leben zugucken. Da ist überhaupt keine Attitüde, das ist so natürlich. Das ist eine tolle Schauspielerin.
Mich brauchst du nicht katholisch machen. Also nein, weil ich kannte Judith auch nicht. Denn Sönke Wortmann, unser Regisseur, hat sie vorgeschlagen. Der kannte sie vom Düsseldorfer Schauspielhaus. Und dann war das Casting, und es war nach dem Casting, war das
toll.
Alles einfach direkt klar.
War klar, kann gesagt, ich mir vorstellen.
Das passt super.
Ihr spielt gut miteinander, da ist so viel Luft dazwischen. Also erzählt wird die Geschichte eines Ehepaars, das schon, du bist mit Anna Schutt zusammen, ihr habt zwei Kinder, ihr seid schon lange zusammen. Und das Interessante und auch fast Kühne, dass im Vorspann wird eigentlich schon euer ganzes Leben erzählt bis zu dem Punkt, wo wir reingehen. Wie ihr euch kennenlernt als 18-Jährige oder 19-Jährige, wie ihr euch verliebt und so.
Das ist ein Paar, das sehr früh zusammengekommen ist, sehr früh Kinder bekommen hat. Und jetzt sind die Kinder erwachsen und man selbst ist eigentlich noch jung, in Anführungszeichen. Also man ist Anfang 50 und denkt sich, ja und jetzt?
Mhm.
Und die Kinder verlassen das Haus und also meine Tochter will ausziehen und meine Frau zieht gleich mit aus, weil sie sagt, ich brauche auch nochmal was anderes im Leben.
Du bist aber ganz schön vor den Kopf gestoßen. Du bist Schriftsteller, du hast dich da auch so ein bisschen mit zufrieden gegeben. Dein erstes Buch war ein Wahnsinnserfolg im Dunstkreis der Forelle, glaube ich, oder
der
so.
Möwe,
der
ich
Möwe,
glaube ich.
Der Möwe
war Nummer eins, war die Möwe.
Genau.
Und dann Forelle und was für alle Tiere.
1000 Dunstkreise, die du durchschreibst. Und ich hatte als Zuschauerin so den Eindruck, wenn es nach dir gegangen wäre, hätte es auch so weitergehen können.
Ja, das ist total festgefahren. Mhm. Und das ist so einer, er sagt ja auch, Veränderung ist nur die Angst vor Beständigkeit. Was ich einen kühnen Spruch
finde. Das finde ich einen tollen Spruch. Das ist ein ganz kann tollen man Spruch. Auf jeden Fall drüber nachdenken.
Ja, und im Endeffekt, um ganz, vielleicht eine ganz kleine Biegung zur Eberhofer Figur, das vereint diese beiden Figuren, diese panische Angst vor Veränderung. Und es gibt viele Menschen, die haben eine panische Angst vor Veränderung. Na wirklich, bitte, brauche ich jetzt ein neues Sofa? Muss das sein? Das Sofa kann ja dann auch was weiß ich sein. Und das, so geht's ihm halt, dem Hannes in diesem Film, dass er nichts verändern will und er wird von seiner Außenwelt dazu gezwungen.
Ihm bleibt nichts anderes übrig.
Ihm bleibt nichts anderes übrig. Was ich aber schön finde, ist, dass diese Trennung dieses Paares eine Es ist zwar schon ein bisschen traurig, aber es ist eine freundschaftliche Trennung.
Nein, ich finde,
man versteht es auch, die Frau,
absolut.
Dass sie sagt, wir sind nur noch sehr, sehr gute Freunde.
Mhm.
Aber die Leidenschaft, dich zu lieben, bin ich müde, oder dich zu lieben als Partner. Weil ich meine, dass die ewig gute Freunde bleiben, das sieht man ja dann auch.
Also, das ist aber nicht selbstverständlich, aber in der Situation,
und das finde ich ein Thema, das fand ich ganz interessant.
In der Situation, die ihr in diesem Film spielt, befinden sich unendlich viele Paare. Ich finde, wenn man feststellt, dass die Leidenschaft meinetwegen nach 25 Jahren irgendwie verschwunden ist oder sich nur noch selten zeigt, dass man kaum oder gar nicht mehr übereinander herfällt und tollen Sex hat, okay, aber ich finde, dann muss man sich die nächste Frage stellen, ob ja, man wenigstens kann es ja eine gute Freundschaft
ist. Ja, oder man kann es ja durch andere Leidenschaften ersetzen. Also, dass man zum Beispiel sagt, jetzt Kinder, lass uns ganz viel reisen.
Genau.
Dann, wenn oder eine das Reiseleidenschaft oder
wenn
sowas.
Wenn man sich da nichts vormacht.
Aber wenn das dann nicht ist, genau, dann wird es auch schwierig. Und ich finde, das ist... Es ist so ein bisschen dem Motto, warum willst du dich trennen? Es ist doch nichts passiert und genau das ist das Problem. Es ist doch nichts passiert.
Genau, es passiert einfach nichts.
Mhm. Nichts mehr. Mhm. Und da wird er dann halt in diese Situation wieder reingeschubst.
Und das ist das Schöne, was ja auch die Aussage dieses Films ist und was ich auch letzte Nacht nochmal auf Social Media gesehen habe, eine Frau, die so die ganze Forschung der Neurowissenschaft in 2 Minuten zusammengefasst hat und unterm Strich heißt es und ist klar, unser Gehirn ist unser bester Freund und macht, wenn wir das fordern, wenn wir wollen, kann sich unser Gehirn noch so, können sich die Zellen erneuern, können wir noch so viele neue Brücken bauen, können wir unser Denken noch so sehr erweitern, unsere Persönlichkeit. Wenn wir unser Gehirn fordern, können wir uns noch so als Persönlichkeiten auch entwickeln und verändern. Aber natürlich, und damit kommen wir jetzt auch zum Schluss dieses Gesprächs, also in dieser Zeit verändert sich so schnell so viel, dass ich schon auch verstehen kann, das sehe ich, beobachte ich auch an mir, das wirst du auch an dir beobachten, dass man bestimmte Dinge sehr gerne festhalten würde und hofft, dass sie sich nicht verändern.
Ja, man muss nur rausfinden, es gibt ja auch Sachen, die an denen man festhalten soll. Also zum Beispiel jetzt bei Kindern, man soll daran festhalten, dass man sich sehr liebt und dass sie sich der Liebe sicher, der Liebe der Eltern
so
sicher sein können.
Bedingungslose Liebe, ja.
Diese bedingungslose Liebe, dass sie da sicher sein können. Mm. Was aber nicht festzuhalten ist, dass die immer zu Hause bleiben und dass man immer sagt, wir bleiben immer schön ein Clan und ihr macht das und alles hier schön, damit wir das ist so clanbildend oder so, das mag ich nicht.
No, das mag ich auch nicht.
Na?
Na. Also ab dem 12. im Kino Die Eltern mit nach einem Buch von Jan Weiler, Regie Sönke Wortmann, hast du schon gesagt. Wir verlosen 3x2 Karten für den Film und koppeln ihn interessanterweise auch an das letzte Lied, das du mitgebracht hast, Parole von Dalida.
Ja.
Das ist ein Duett mit Alain Delon, die beiden singen und es ist wunderschön, also wenn sie die Möglichkeit haben, sich den Text zu übersetzen, weil sie es selbst können oder weil das Internet das für sie macht, die Suchmaschine, dann machen sie das bitte, es ist wirklich ganz toll. Warum hast du dieses Lied mitgebracht?
Also seit 2022 spiele ich wieder Theater. Das war so ein blinder Fleck in meinem Leben, dass ich nicht mehr Theater gespielt habe. Meine Frau hat an diesem Theater schon seit vielen Jahren spielt sie immer wieder. Und wir haben da auch das perfekte Geheimnis zusammengespielt. Dann habe ich das Stück 1:22 vor dem Ende. Und das ist ein Stück, das ich besonders gern spiele, zusammen mit Stefan Grossmann und Nadja Petri. Da spiele ich einen Selbstmörder, der sich gerade umbringen will und Besuch von dem Tod bekommt, der sich dann aber in der Tür geirrt hat. Und dieser Selbstmörder, der redet halt lange mit dem Tod so übers Leben und alles. Das ist eigentlich auch ein sehr lustiges Stück. Und der hört so gern Chansons. Und da bin ich auf Dalida gestoßen. Ich kannte Dalida nicht. Also ich wusste, die gab's. Und dann kam ich auf diesen Song und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und ich kriege gleich Gänsehaut, wenn ich an sie denke. Ja, und jetzt ab 19.02. spiele ich dann ein drittes Stück an diesem Theater zusammen mit Götz Otto und das heißt Geheimnisse und da spiele ich eine Doppelrolle, da spiele ich Zwillingsbrüder.
Und wir möchten von Ihnen wissen, um welches Theater handelt es sich. An welchem Theater spielt Sebastian Betzel ab dem 19. gemeinsam mit Götz Otto das Stück...
Geheimnisse.
Geheimnisse. Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Bitte schreiben Sie Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse in die E-Mail, damit wir Sie benachrichtigen können. Sebastian, ein verspätetes, aber sehr, sehr schönes Kennenlernen war das mit dir. Vielen Dank für deine Geschichten und deine
Dank
Songs.
Vielen Dank für die Geduld und für die Einladung. Es war total gut. Du könntest noch Stunden weiterreden.
Stunden weiter. Wir hören jetzt Dalida mit Parole, Parole. Tschüss.
Tschüss.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.